Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wer wie Junior zum ersten Mal da ist heute, hat vielleicht dieselbe Frage, die er vorhin, ich glaube, Arndt war das, oder Ruben, zuraunte, als er mich sah, ob das der Pastor sei. Und meine Antwort war irgendwie so brummelig, dass er auch danach noch nicht wusste, ob ich jetzt Ja oder Nein gesagt habe. Also für die, die zum ersten Mal da sind, ich heiße Christoph und ich bin der Pastor. Und für einen Pastor ist eine Sommerpause eine sehr schöne Sache. Aber es führt auch dazu, dass er sich auf die Predigt, die danach kommt, sehr, sehr lange vorbereiten kann. Und das macht Predigten manchmal irgendwie komplizierter vielleicht, weil man so lange darüber nachdenkt. Also, ich muss heute ein bisschen Anlauf nehmen, um euch zu sagen, erstmal, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind und warum es nur so aussieht, als ob es ein einfaches Thema sei. Das Thema lautet heute ja Gnade. Und ich werde mich jetzt auf einem wirklich weiten Umweg diesem Thema nähern. Und in der ersten Hälfte der Predigt gebe ich euch ein paar Gedanken weiter, über die ich mir in den letzten zwei Wochen Gedanken gemacht habe. So, es sind eigentlich Gedanken über das Menschsein an sich. Und über diese Gedanken komme ich dann hoffentlich zur Gnade. Dann zeige ich euch in der Mitte der Predigt einen Clip. Und in der zweiten Hälfte, dann geht es erst um einen Bibeltext, der uns dann irgendwie näher bringt, dem eigentlichen Thema der Gnade. So, trotzdem werde ich am Schluss der Predigt nur knapp bei dem ankommen, was Leute, die schon oft Predigten über Gnade gehört haben, vielleicht eigentlich jetzt heute hinter diesem Titel vermuten. Also zum Beispiel so Themen wie Schuld und Vergebung oder Rechtfertigung oder Sühne oder der Römerbrief oder was. Leuten, die Bescheid wissen, so jetzt durch den Kopf geht. Ich werde dabei nur ganz knapp ankommen, aber die Reihe ist ja auch noch ein bisschen länger. Also Gnade. Der eingeweihte Kenner weiß, Gnade ist eines der großen Worte des christlichen Glaubens. Vielleicht sogar das Wort. Gnade beschreibt etwas vom tiefsten Wesen Gottes, behauptet die christliche Theologie, also die Lehre über Gott. Wir haben gedacht, als wir diese Predigtreihe entworfen haben, vor der Sommerpause war das, wir sollten nach der Sommerpause mit etwas starten, was mal wieder so richtig gut tut zu hören. Ja, lasst uns mal wieder so richtig das Zentralgute, das Elektrisierende, das Beglückende, das zutiefst Befriedigende, also Zufriedenmachende am Glauben so richtig fokussieren. Denn es kann sein, dass du das vielleicht noch nie so richtig im Blick hattest oder auch, dass du es aus dem Blick verloren hast. Die Gnade Gottes. So. Also habe ich mich in der Sommerpause mit diesem Wörtchen beschäftigt ein wenig und mich gefragt, und das hat ein bisschen zu dem Umweg geführt, den ich jetzt gehe, diese Frage, was daran ist eigentlich das wirklich zutiefst Gute? Denn ja, ich würde wirklich gerne etwas richtig Gutes hören. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht geht euch das gar nicht so, aber mein subjektiver Eindruck war, irgendwie machen sich in letzter Zeit die guten Nachrichten rar. Und ich meine überhaupt nicht jetzt die weltpolitischen Nachrichten, sondern einfach nur die persönlichen, kleinen, in meinem, sage ich jetzt mal, Leben. Und das hat irgendwie, das führt irgendwie zu Frust oder zu Blues, so heißt ja der Oberbegriff, ne? So diesem Blues und wenig zu Enthusiasmus oder Freude. Irgendwie scheint mir, als wäre ich umgeben von Leuten, nicht nur, aber irgendwie von Leuten, denen es im Moment nicht so richtig gut geht. Leute, die in einer persönlichen Krise stecken. Leute, die extrem harte Fragen an das Leben stellen. Unbequeme Fragen. Leute, die sich vielleicht sogar ernster fragen, ob sie wirklich irgendwann Frieden in ihrem Leben finden. Zufriedenheit. Also, ich hoffe, ihr kennt dieses Wort Blues für diesen so melancholisch, für diese melancholisch traurige Grundstimmung, die manchmal sich in unserem Leben breit macht. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich einfach älter werde. oder mit Leuten zusammen bin, die werden ja auch alle älter um mich herum, keine Ahnung. Jedenfalls die wachsende Erkenntnis, das Leben funktioniert einfach nicht automatisch so wirklich gut. Im Gegenteil, oft gelingt es nicht. Es ist zu voll von schlechten Nachrichten. So, und die Gedanken, von denen ich im ersten Teil erzählen will, die sind Gedanken, diese Gedanken über das Menschsein an sich, die haben irgendwie mit diesem Blues zu tun, so ein bisschen. Und ich habe mir diese Gedanken gemacht an einem traumhaft schönen Ort in Irland. Ein extrem schönes Haus an einem extrem schönen Ort. Und ich habe ein Bild gefunden, ich habe es leider nicht selbst gemacht, aber im Internet heute Morgen noch gefunden, was diesen Ort mal so zeigt in so einer Panoramasicht. Daniel hat es sogar wunderbar irgendwie animiert. Das fällt jetzt so lange hin und her, bis er aufhört. Und dieses Haus, von dem ich rede, ist jetzt da ganz rechts zu sehen, mit einem riesen Fenster. Also ein uraltes Bootshaus, das jemand, der davon was versteht, zu einer tollen Ferienwohnung umgebaut hat, direkt am Strand, Blick auf zerklüftete Küste, eigentlich nicht so viele Menschen, die hier rumstehen, ich weiß gar nicht, warum die da sind. Inseln, ein Leuchtturm, Fischerboote. Also ein Ort, der eigentlich allein, wo der Urlaub allein schon dadurch genial wird, dass du dich nur mit einem Guinness oder einem Kaffee und einem guten Buch vor dieses Fenster setzt und genießt, dass du da bist, wo du bist. Außer, dass deinen Kindern in der Zeit langweilig wird. Aber für dich wäre das eigentlich ausreichend. So, und jetzt, um es jetzt mal zu übertreiben, also ein Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren. Man könnte an solchen Orten tatsächlich den Gedanken haben, hier ist mir Gott irgendwie näher als anderswo. So, und in einem guten Buch, was ich vor diesem Fenster sitzend gelesen habe, da fütterte mich ein verblüffend intelligenter Mann, anglikanischer Bischof, Dozent in Oxford und Cambridge für Theologie, mit Gedanken, die ich euch jetzt mit euch teilen will in diesem ersten Teil. Ja? Gedanken über das Menschsein und über diesen Blues, und die mich dann in einer weiten Kurve zur Gnade führen. So, der erste Gedanke sind vier. Passte zu dieser Landschaft, in der ich da sitze oder in der ich da saß. Nämlich der, dass die Schönheit unseres Planeten uns manchmal den Gedanken zuflüstert, dass das Schöne und das Gute nicht zufällig ist, sondern dass das eigentlich die ursprüngliche Absicht der Schöpfung ist, das eigentliche Gesicht der Schöpfung sein könnte. Manchmal, wenn du in so einer atemberaubenden Landschaft bist oder wenn du herausragende Musik hörst oder wenn du einen Vollmond siehst oder einen Sonnenuntergang oder einen Regenbogen, all sowas gibt es in Irland, dann kommt dir der Gedanke nahe, also es hat einfach viel mit dem zu tun, wo ich gesessen habe, als ich mir diese Gedanken machte. Ne? Also da kommt dir der Gedanke nahe, dieses Leben, die Schönheit dieses Lebens könnte tatsächlich ein Spiegelbild eines guten Schöpfers sein. Das könnte das wahre Gesicht der Welt sein, was ich da sehe. Als ob dir die Schönheit zuflüstert, eigentlich ist diese Welt gut. So, nur leider, und zu diesem Gedanken, dieser Gedanke kommt dann ziemlich bald, ist diese Schönheit mit Hässlichkeit durchkreuzt. Das kannst du im Urlaub einigermaßen ausblenden, aber sonst selten. Ja, und selbst da, das Meer, das ich da betrachte und wunderschön finde, in diesem Meer sind Leute ertrunken. Oder die romantisch von Efeu überwucherten Ruinen, die man da immer überall sieht, in diesen Häusern sind Leute verhungert. Oder die grünen Hügel, denen wurden Schlachten geschlagen, blutige Schlachten. Die schneeweißen Möwen zerhacken da drüben einen ebenso schönen Seestern. Also das Schöne ist durchkreuzt mit dem Hässlichen, das Leben mit dem Tod, mit der Grausamkeit. Der Tod begegnet dir in Irland auch dauernd, überall kreuzen. So, und zurück bleibt der Blues, der daraus entsteht, dass da die Sehnsucht nach Schönheit und Gutem ist, und ich glaube, das ist eine ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen, und der Erkenntnis, dass das in unserer Welt so zerbrochen nur vorkommt. Ja, das Leben ist vermischt mit Tod. Die Sehnsucht wird nicht gestillt, die Sehnsucht nach Schönheit. Das Zweite, worüber dieser Mensch schrieb, und auch das kommt einem in Irland sehr nahe, ist die Sehnsucht des Menschen nach Spiritualität. Die Iren sind seit Jahrtausenden ein sehr spirituelles Volk, Gottessucher. Früher als Kelten, dann als Christen. Und seit einiger Zeit bricht in der westlichen Welt diese Suche nach Spiritualität wieder unglaublich auf. In den anderen Teilen der Welt ist sie nie so richtig untergegangen. Bei uns bricht sie wieder auf, geh in den Buchladen, guck dir die Regale an bei Religion oder Esoterik oder was du da alles findest. Also der Mensch sehnt sich zutiefst danach zu verstehen, wo er herkommt, wo er hingeht und was die größere Story ist, in der sich das alles abspielt hier. Einer der schönsten Orte, an dem ich dort war, in Irland, war ein Friedhof. Tatsächlich. Wunderschöne Insel, ein blauer Sandstrand, an dem Kinder spielten, meine auch. Und auf so einem Inselchen ein Friedhof. Und du stehst also im Prinzip an einem wunderschönen Ort, aber mitten in oder auf Gräber. Und die Sehnsucht bleibt irgendwie dieses kurze, schöne Leben, was gleichzeitig so vermischt ist mit dem Tod. Das kann doch nicht irgendwie einfach alles sein und dann ist es vorbei und das war's. Da muss es doch mehr geben. Und es gibt die millionenfache Erfahrung von Menschen, dass es da mehr gibt. Und gleichzeitig gibt es die millionenfache Erfahrung von Menschen, die naheliegt, dass es da nicht mehr gibt. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir und die Sehnsucht bleibt, dass es nicht alles ist. Spiritualität. Und dann las ich an diesem großen Fenster von einer weiteren Sehnsucht, für die wir Menschen wie geschaffen sind und ohne die wir nicht leben können und die dennoch dauernd, wie die anderen, dauernd wie Sand zwischen unseren Fingern zerrinnt. Das ist die Sehnsucht nach Beziehung. Das ist eine Binsenweisheit, dass wir Beziehungswesen sind. So. Die Sehnsucht nach Beziehung. Wir können ohne Liebe nicht leben und wo wir sie erleben, da sind wir beinahe high. Aber gerade Beziehungen sind das Zerbrechlichste, was uns begegnet in diesem Leben. Wo gibt es so viel Enttäuschung wie da? Wo so viel Schmerz und wo gleichzeitig so viel Sehnsucht? Und wieder bleibt dieser Blues zurück. Zu wissen und gleichzeitig funktioniert es nicht. Oft nicht. Und dann ist da noch das Vierte. Die nicht tot zu kriegende Sehnsucht des Menschen nach Gerechtigkeit, nach einer Welt, die besser sein müsste, nach einer geheilten Welt. Nach einer Welt, in der das Gute gewinnt und das Böse verliert. Und die Welt gibt nicht Anlass zu glauben, dass das irgendwie auf uns zukommt, eine bessere, friedliche, irgendwann total friedliche Welt. Und doch geben wir die Hoffnung nicht auf. Und wenn wir es tun, dann kann man uns fast nicht mehr Menschen nennen, dass Gerechtigkeit kommen müsste. Weil etwas in uns sagt, es ist nicht okay, so wie es ist und es muss eigentlich anders. Man kann es so nicht akzeptieren. Mich hat das sehr überzeugt, dass das eigentlich die vier Grundsehnsüchte, sagen wir mal, des heutigen Menschen sind. Und alles andere sich irgendwie da einordnen lässt. So, warum hole ich so weit aus, wenn ich über Gnade reden will? Weil ich dort an diesem Fenster in Irland dachte, wenn die Gnade wirklich eine gute, eine elektrisierende, eine befriedigende, eine beglückende Nachricht sein soll, dann müsste sie mit diesen Sehnsüchten zu tun haben. Es ist eine menschliche Grunderfahrung, dass das Leben nicht wirklich funktioniert, nicht wirklich glücklich macht, ja, dieser Blues. Also ich habe den schönen Satz oder den hässlichen Satz gelesen, das Leben ist ein scheiß Spiel, aber es hat eine geile Grafik. So irgendwie, das beschreibt glatt, ja, diesen Blues. Geile Grafik, aber es ist ein scheiß Spiel. Und wenn wir nicht allein und Gott verlassen durchs Universum schweben, man kann das ja annehmen. Aber wenn wir nicht allein und Gott verlassen durchs Universum treiben, und diese Sehnsüchte, diese Träume uns nicht einfach nur zum Narren halten, sondern irgendwie Hinweise sind darauf, dass es wirklich wahres Leben gibt, wahre menschliche Bestimmung irgendwie, ja, dann müsste der Glaube an Gott, dann müsste die Gnade Gottes, wenn sie denn so zentral ist, dann müsste sie an diesen Sehnsüchten etwas ändern. Dann müsste sie da Antworten geben, finde ich. Dann müsste sie an dem Blues, der sich zur Verzweiflung auswachsen kann, irgendwie etwas ändern. Weil dieses Leben zu schön und zu vielversprechend ist, als dass man einfach die Sehnsucht begraben kann. Aber auch zu hässlich und zu traurig und zu schwierig, um einfach glücklich zu sein. Also was bedeutet in diesem Zwiespalt das Wort Gnade? Warum sollte die Gnade eine erlösende Botschaft in dem sein? Im Prinzip habe ich gedacht, ist Gnade ja nur für den eine gute Nachricht, der sich schuldig fühlt oder der sogar ist. Ja, also wenn du dem Haftrichter persönlich begegnest und nicht nur im Tatort, dann wird Gnade für dich eine wirklich super Sache oder wäre. Oder auch dann, wenn du mit echten Gewissensbissen zu kämpfen hast, ja, wenn vielleicht kein anderer was davon weiß, aber du selbst weißt, was sonst keiner weiß und hast ein scheiß schlechtes Gewissen, also das ist ja so die Selbstverurteilung, ja, dann ist Gnade natürlich auch eine vielleicht die Botschaft an dich. Wir kennen das auch alle irgendwie. Nur frage ich mich, beschreibt sie eigentlich das Grundgefühl, mit dem die meisten Menschen der heutigen Zeit durchs Leben laufen? Also wer von uns würde sich melden, wenn ich sage, wenn nur mein Gewissen zur Ruhe käme, dann wäre alles gut. Weiß nicht. Hier gibt es sicher Leute, die das sagen würden, aber ist das die Mehrheit? Ist das die zutiefste Sehnsucht? Trotzdem behaupten Christen hartnäckig, die Gnade verändert alles. Sie ist das, wonach wir immer suchten. Sie ist das, was uns rettet. Warum? Ist sie wirklich eine Antwort auf unsere Suche nach Gerechtigkeit, nach Beziehung, nach Spiritualität, nach Schönheit? Oder muss man erst an Gott glauben? Und wenn man das tut, dann fühlt man sich diesem Gott gegenüber schuldig. Und dann ist es gut, wenn man hört, dass Gott gnädig ist. Aber dann wäre die Gnade, dann löst die Gnade ein Problem, was ich ohne Gott nicht habe. Okay, jetzt ein Ausschnitt von einem Film. Ich weiß, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, deswegen müsste ich den jetzt eigentlich streichen, aber nee, das ist hier. Das mache ich aber so ungern, die Clips streichen. Und bei diesem ist es jetzt sogar noch so, meine Frau hat ein bisschen die Stirn gerunzelt, als ich ihr sagte, ich wollte das zeigen, ob das denn wirklich zu diesem Thema passt. Schaut mal diesen Film an, das sind 5 Minuten. Ich finde, in diesen Bildern findet ihr, jetzt muss ich fast auf meinen Zettel gucken, um das noch zu sagen, findet ihr was von dieser Sehnsucht nach Leben, die ich beschrieben habe, und von der Gebrochenheit des Lebens. Es geht in diesem Clip auch um Tod, um Vergänglichkeit. Und ihr findet Schönheit darin, zumindest wenn ihr die bayerische Landschaft mögt, und auch etwas von der Gebrochenheit dieser Schönheit. Und ihr findet die Sehnsucht nach Beziehung und das Erfahren, dass irgendwie Beziehung doch nicht so gelebt werden kann, wie sie soll. Guckt euch einfach mal diesen Clip an. Ich hoffe, er sagt euch das, was er mir sagt. Kirschblüten. Kann ich sehr empfehlen, diesen Film. Also, es will ja was heißen, wenn ein Mann, der noch einen Rest männlicher Würde in sich hat, einen Film empfiehlt, der von Doris Dörrie ist und wo Elmar Weber mitspielt und so. Es hat auch Überredungskunst gebraucht, die ich den Film überhaupt angeschaut habe, aber er ist wirklich gut. Und er stellt diese zutiefst bewegenden Fragen nach Tod und Leben, nach Schönheit, nach Beziehung, nach Spiritualität. Er gibt wenig Antworten, aber kann ich euch empfehlen, anzuschauen. So, wenn die Christen nun sagen, die Gnade sei das Zentralgute, Elektrisierende, Friedenbringende in unser so aussehendes Leben rein, was hat sie zu sagen in dieser Zerrissenheit? So, ich hoffe, eine Begegnung von Jesus mit einem Menschen kann uns helfen. Ich bin ungefähr in der Hälfte der Predigt. Ich weiß, ich werde heute überziehen. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Uhr geschaut. Ich hoffe, ihr haltet das durch und ich bin euch nicht böse, wenn jemand hier will, ich werde gehen. Aber die gucken wir uns jetzt noch an. Ich hoffe, diese Begegnung, die Lukas erzählt in seiner Biografie von Jesus, kann uns helfen, Gnade zu verstehen und wie sie ein Leben verändert. Es geht um einen Mann, der Jesus begegnete und der Gnade so erlebte, dass sie sein Leben befreite. Es ist zugegeben ein Mann, der in einer anderen Zeit lebt als wir und dessen Fragen andere Fragen waren, nehme ich an. Also er lebt auf jeden Fall in einer Gesellschaft, wo man die Existenz eines göttlichen Richters für gegeben hielt. Ja? Und natürlich macht dann Gnade erstmal einen ganz anderen Sinn, wenn das gegeben ist. Ich werde irgendwann mal vor meinem Richter stehen. Es ist auch zugegeben ein Mann, der möglicherweise Grund dafür hat, sich überhaupt nicht okay zu fühlen, sich schuldig zu fühlen. Trotzdem finde ich, er ist uns mir in einer gewissen Weise nah und seine Geschichte könnte uns helfen, Gnade zu verstehen. Ich rede von Zachäus, bekannte Geschichte, Lukas 19, ich lese immer so Vers für Vers durch, vor und sage ein paar Worte dazu und versucht mal euch selbst irgendwie in dieser Figur wieder zu entdecken oder euch einfach an seiner Stelle in die Geschichte reinzudenken. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Wir erfahren nicht viel mehr über diesen Menschen als das. Aus der Anonymität dieser großen Stadt Jericho fokussiert sich die Geschichte plötzlich auf so ein Leben. Ich hatte gestern zu wenig Zeit, aber ich hätte gerne auf Arte diese Dokumentation 24 Stunden Berlin irgendwie so. Habt ihr da reingeguckt? Ich habe kurz da reingeguckt. Wo einfach verschiedene Menschenleben so schlagartig nebeneinander gesetzt werden, wie sie ihr Leben so leben. Sehr interessant. Und jetzt fokussiert sich irgendwie hier, es geht nicht um Berlin, es geht um Jericho, aber die Story so auf ein Menschenleben sucht sich da so rein. Zachäus, oberster Zolleinnehmer, Beamter in Roms Diensten, wohlhabend. Wenn jetzt die Stadt Würzburg wäre und es ging um dein Leben, was wären dann so die Schlagworte, die man sagen müsste? Bei mir, Christoph, Vater von zwei Töchtern, verheiratet, verschuldeter Abbezahler eines Einfamilienheimes, Pastor. Oder Sandra, Sozialpädagogin im 5. Semester, fest befreundet, Fußballspielerin oder was. Zachäus ist ein Typ, der in seinem Leben ziemlich was erreicht hat, muss man sagen. Also eine Position, in der man in der Stadt seinen Namen kennt, das werden die wenigsten von uns erreichen, nehme ich an. Ja, das hatte seinen Preis bei ihm. Zolleinnehmer sind nicht so angesehen in ihrem Volk, weil sie Einheimische sind, die mit den Besatzern zusammenarbeiten und auch noch Zölle durch Zölle die Einheimischen ausnehmen. Ja? Möglicherweise macht ihm das auch zu schaffen. Illegal ist es nicht, was er da tut. Also jedenfalls in seiner Staatsform ist das okay. Mies ist es irgendwie vielleicht schon. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, Zachäus scheint mir ein Typ zu sein, der eigentlich kein besonders schlechter Mensch ist. So wird er nicht beschrieben. Einfach einer, der jetzt nicht allzu strenge moralische Grundsätze hat und der eine Chance hatte und sie ergriffen hat und nun ja. Und ein gutes Leben lebt. Worauf es mir ankommt, Zachäus ist nicht glücklich. Zeigt der Fortlauf der Story. Er hat sein Glück in Wohlstand oder vielleicht auch in Macht gesucht. Er ist diese Straße auch ziemlich weit runtergegangen. Vielleicht weiter, als wir sie gehen würden. Aber Zufriedenheit, Antworten auf diese Lebenssehnsucht hat er nicht gefunden. Sondern er sucht noch danach. Was soll sonst der nächste Satz? Der heißt nämlich, er wollte unbedingt sehen, wer Jesus sei. Dieser Satz ist wie so ein Schlüssel zu der Story, vielleicht ein Schlüssel in unserem Leben, ein Schlüssel zur Gnade. Er wollte unbedingt sehen, wer Jesus sei. Manchmal in unserem Leben und auf unserer Suche nach Leben kommen wir an solchen Türen, wie dieser Satz ist, vorbei. Türen, die irgendwie verheißungsvoll scheinen, hinter denen etwas sein könnte, das das Leben verändern könnte, das das Leben erklären könnte, das zum Glück führen könnte. Du hast solche Momente bestimmt schon gehabt. Manchmal nennen wir sie später irgendwie religiöse Momente, besondere Momente, wo sich tatsächlich Himmel und Erde berührt haben könnten. Oder wir hatten es wenigstens gehofft, dass es so sein könnte. Es sind Momente, wo wir hoffen, vielleicht tatsächlich eine befreiende Erfahrung zu machen. Vielleicht tatsächlich eine Antwort zu finden, die diese Sehnsüchte zur Ruhe bringt. So. Vielleicht Gott zu finden, vielleicht Sinn zu finden, vielleicht Beziehung zu finden, vielleicht gelingendes Leben zu finden. So Momente sind nicht im Alltag irgendwie dauernd, aber manchmal. Aus irgendeinem Grund glaubt Zachäus, so ein Moment könnte bevorstehen. Aus irgendeinem Grund meint er, Jesus könnte so eine Tür sein. Und er wäre es wert, einen Blick zu riskieren. Und in der Tat, seit 2000 Jahren behaupten die Christen, in Jesus haben sich Himmel und Erde berührt wie nie zuvor und nie danach. In Jesus würden sich Antworten auf all diese Fragen finden. Damit die Sehnsüchte tatsächlich zur Ruhe kommen. In Jesus würde man Frieden finden. Ich weiß nicht, wie weit und welche Straßen zum Glück du schon runtergegangen bist, durch welche Tür du schon gegangen bist, wo du schon gedacht hattest, so einen Moment zu ergreifen. Wenn du an diesem Punkt, der Jesus heißt, noch nicht gesucht hast, dann sage ich dir, es lohnt sich, dorthin zu schauen. Du musst unbedingt sehen, wer Jesus sei. Okay, weiter in dieser Story. Aber er war klein, also nicht Jesus, sondern Zachäus. Und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Ich habe mir übrigens im Internet angeguckt, wie die Dinger aussehen. Da kann man echt leicht draufklettern. Um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Denn dort musste er vorbeikommen. So sieht Suche nach Gott aus. Dahin gehen, wo du vermutest, dass er vorbeikommen könnte. Und dann abwarten. Ich meine das ganz ernst. Zu den tiefsten christlichen Überzeugungen gehört, der Mensch kann sich Gott niemals durch irgendwelche Aktivitäten, religiösen Handlungen, Meditationen, Überlegungen oder was auch immer nähern oder ihn gar erreichen. Du kannst 100 Jahre um irische Kreuze schleichen oder Yoga-Übungen machen oder in Klöster gehen oder was. Wenn ein Mensch Gott tatsächlich trifft, dann nur, weil Gott zu ihm kommt und nicht andersrum. Das hat eigentlich mit dem zu tun, was die Bibel Sünde nennt, und wir verstehen dieses Wort eigentlich immer falsch, wir hören es immer moralisch, Die Sünde, Bibel meint mit Sünde eigentlich einfach grundsätzliches Getrenntsein von Gott und Mensch. Und es gibt keine Möglichkeit für uns, Gott zu erreichen mit unseren Gedanken, Handlungen, wie auch immer. Was du tun kannst allerdings, ist dahin gehen, wo er vorbeikommen könnte, so wie Zachäus, und warten. Und das mag in einem Kloster sein, warum nicht? Oder am irischen Kreuz, ja? Es heißt ja nicht, dass du nichts tust. Auf einem Baum klettern ist ja nicht nichts tun. Ja, vielleicht betest du, vielleicht gehst du in die Kirche wie hier, vielleicht suchst du stille Einsamkeit, vielleicht stellst du Fragen, vielleicht liest du die Bibel durch, was immer. Du kannst Gott alle Chancen geben, sich dir zu zeigen, aber zeigen muss er sich dir. Und wenn er das tut, dann würde ich das Gnade nennen. Dass Gott sich einem Menschen offenbart. Das ist für mich zutiefst Gnade, unverdiente Gnade. Man kann Gottes Begegnung nicht herbeiglauben. Ich kann es jedenfalls nicht. Mir ist das noch nie so gegangen, dass ich irgendwie einfach etwas so lange tue, bis... Das Besondere am christlichen Glauben ist nämlich genau das, dass er steif und fest behauptet, wir bringen uns, unsere Erde, nicht in den Himmel, aber der Himmel kommt auf die Erde. Wir erreichen den Himmel niemals, aber er hat uns erreicht. Und in dieser Story mit Zachäus kommt jetzt der Vers, wo ich finde, der beschreibt Gnade in ihrer umfassenden Form. Und das Wörtchen Gnade kommt da gar nicht drin vor. Da steht einfach nur, als Jesus an die Stelle kam, wo dieser Baum ist, ne, schaut er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell runter, ich muss heute dein Gast sein. Gnade ist, wenn der Schöpfer der Welt ausgerechnet dich sieht und ausgerechnet dir sagt, er müsste heute dein Gast sein. Er muss heute dein Gast sein, sagt er. Als ob es nur dich gäbe in dieser Menschenmenge. Gnade ist, wenn Gott dich mit seiner Anwesenheit und seiner Aufmerksamkeit beschenkt. So, dass sich für dich der Himmel öffnet. Gnade ist, wenn du plötzlich irgendwie den Blick dafür bekommst, ich bin Gott bekannt. Und zwar nicht als geldgeiler Zachäus, der irgendwie schmierige Geschäfte macht, sondern einfach nur als Zachäus. Nicht als Pastor, sondern nur als Christoph. Nicht als Sozialpädagogin, sondern nur als Sandra. Einfach als ich, der ich das Leben suche. Und als ich, der sich manchmal verliert in diesem Blues, in dieser Verzweiflung zwischen, da muss es mehr geben und doch nicht mehr erleben. Gnade ist, wenn Gott von sich aus eine Verbindung zu dir herstellt. Und zwar völlig ohne Bedingungen. Denn das hat ja Zachäus überhaupt nicht verdient. In dieser Story denkt man doch eigentlich, ja warum jetzt ausgerechnet der? Okay, das ist doch ein Baum, aber da sind so viele andere. Warum jetzt ausgerechnet der? Was ist mit den anderen? Gnade ist, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber in einer gewissen Weise irgendwie fast ein bisschen unfair. Also mindestens ist es überraschend, völlig unvorhersehbar, einfach so geschenkt. Der nächste Satz heißt, Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude auf. Ja, der Mann freut sich, das will ich auch. Wir brauchen nichts dringender als das. So eine Zuwendung Gottes. Ein Besuch Gottes in unserer kleinen Welt. Ja? In unseren kleinen vier Wänden, an unserem Tisch. Das würde so viel verändern. Stell dir vor, du könntest durch so einen Besuch Gottes plötzlich mit Gewissheit sagen, es gibt Gott. Und von ihm stammt das, was ich in dieser Welt an Schönheit erkenne, auch wenn es eine gebrochene Schönheit ist. Aber ich sehe darin den Spiegel Gottes. Stell dir vor, du könntest das sagen. Oder stell dir vor, es würde für dich zu einer gefesten Gewissheit, dieser Gott ist auch noch unglaublicherweise an mir interessiert. Er sucht eine Verbindung zu mir, mehr als ich sie zu ihm gesucht habe. Und stell dir vor, du wüsstest, Gott liebt mich und damit gibt es mindestens eine felsenfeste Beziehung in meinem Leben. Und ich kann bei diesem Gott sogar lernen, die Beziehungen, die ich mit Menschen lebe, heiler werden. Und stell dir vor, deshalb würde Spiritualität plötzlich etwas ganz Natürliches, etwas, was sich in deinen vier Wänden abspielt, in deinem ganz normalen Leben, da wo du gerade bist, ja, weil Gott in Jesus Teil dieser Welt und deines Lebens wurde. Stell dir vor, das wäre so, es würde alles ändern. Und stell dir vor, dieser Gott wäre dann auch noch der Gott, den du als den erkennst, der Ungerechtigkeit hasst. Und der findet, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt tatsächlich nicht so bleiben kann. Und nicht so bleiben wird, dass sein Kommen auf diese Welt eigentlich genau darin ihren Grund hat, Ungerechtigkeit zu überwinden und eine geheilte Welt herbeizuführen. Das ist der Grund, warum Gott Mensch wurde. Stell dir vor, du könntest das alles glauben. Die Folge wäre Frieden, die Folge wäre Versöhnung mit dem Leben. Die Folge wäre Ruhe über diese Sehnsüchte. Die Folge wäre nicht irgendwie das Schlaraffenland, ne? Aber es wäre ein Verstehen, ein sich wiederfinden in einer großen Geschichte, die Sinn macht. Die Folge wäre auch Veränderung. Und jetzt komme ich zu dem, was wir, wenn wir Gnade hören, zuerst immer mit der Gnade verbinden, ne? Gnade und Vergebung. Ich lese weiter, alle sahen es und murrten, ja, also dass er jetzt ausgerechnet bei ihm da einkehren will. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Also wenn ein Mensch Gott bei sich zu Gast hat, dann merkt er, wo er sich verändern muss. Zachäus merkt sozusagen, wo er dazu beigetragen hat, dass diese Welt so ungerecht ist, wie sie ist. Wo er selbst dieses Scheißspiel gespielt hat. Ja? Und er sieht gleichzeitig, wo er sie gerechter machen kann, als sie ist. Aber diese Einsicht war nicht Voraussetzung dafür, dass Gott ihm gnädig ist, sondern die Folge. Jesus hat Zachäus überhaupt nicht auf diese Sache angesprochen. Er hat gar nicht den Eindruck, dass er ausgerechnet Zachäus besuchen will, weil der so ein mieser Typ ist, sondern eher, weil er ein Sucher ist vielleicht. Es scheint, das ging es ihm gar nicht um diese Geschichte, aber Zachäus geht es dann um diese Sache. Jesus geht zu diesem Mann einfach, damit er das Leben findet. Aber die Folge ist, die Folge von Gnade ist Dankbarkeit und Einsicht, dass sich was ändern muss. Okay, und wenn du das Leben gefunden hast, dann wirst du großzügig. So wie er hier. Ja, dann hast du keine großen Schwierigkeiten, dein Versagen beim Namen zu nennen und vielleicht auch Opfer zu bringen, weil das ist nicht mehr das, worauf du dich fokussierst. Wohlstand ist für Zachäus mit einem Schlag irgendwie nicht mehr die Straße zum Glück. Was mir wichtig ist zu sagen, und deswegen habe ich diesen Riesenanlauf genommen und deswegen bin ich bei dieser Geschichte mit Zachäus gelandet, Gnade ist eigentlich nicht Gottes Reaktion auf menschliche Sündenerkenntnis, sondern die Voraussetzung dafür. Gott kommt zu dir, das ist Gnade. Und wenn du das erlebst, dann wird es dich wahrscheinlich mit Sicherheit auf Ideen bringen, wo du dein Leben ändern könntest. Und auch musst. Okay, zum Schluss noch, darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn, damit meint er sich selbst, ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Also was da passiert ist in diesem Leben von Zachäus. Wir erfahren ja gar nicht viel von ihm, nur dieses kurze Schlaglicht, auch nicht, wie es mit ihm weiterging. Ja? Viel, was ich jetzt sage, ist auch irgendwie Interpretation. Ja, ich lese da ein paar Sachen in sein Leben rein, wie er wohl war. Ist so, ja? Aber das, was da im Leben von Zachäus passiert ist, das nennt Jesus Rettung. Rettung. Und er nennt Menschen wie Zachäus, die ohne diese Rettung sind, verloren. Und dann ist da noch dieser Hinweis, dass mit diesem Sohn Abrahams, ja, da müssen wir jetzt viel zu sagen, um es kurz zu erklären, Abraham ist der Urahn eines Volkes, das schon über Jahrhunderte felsenfest daran glaubt, Gott wird etwas ändern. Gott wird die zerstörte Schönheit dieser Welt wiederherstellen. Gott wird Gerechtigkeit aufrichten. Gott wird eine neue friedliche Gemeinschaft möglich machen. Und Spiritualität ist keine religiöse Illusion, die uns irgendwie hilft, das Leben zu leben, sondern hat mit einem real existierenden und erfahrbaren, lebendigen Gott zu tun. Dieses Volk tradierte diese Hoffnung und wartete auf Gott. Dieser Glaube lebt in dem Volk und Jesus sagt ihm, hey, du gehörst auch zu diesem Volk. Das gilt dir auch. Der Glaube daran, dass Gott diese Welt irgendwann retten wird. Die Überzeugung der Christen ist, genau das ist in Jesus Christus passiert. Jesus kam der Himmel auf die Erde und das ist für mich Gnade in Reinform. Es ist sozusagen, Gnade ist sozusagen mehr, als wenn man das nur reduziert darauf, da hat jemand was Schlechtes gemacht und ein anderer sagt, okay, ist schon gut, schwamm drüber. Gnade ist viel mehr als das. Und ja, Gottes Gnade ist Erlösung der Menschheit von Sünde. Nur Sünde füllt die Bibel so anders, als wir es füllen. Wir füllen es moralisch, ne? Oder wir würden sagen, ja, Sünde ist bei dem Zachäus eben sein schmieriges Verhalten da. Sünde, deswegen habe ich den Clip gezeigt. Sünde ist eigentlich das, was der Clip zeigte. Also tatsächlich, da war ja kein böser Mensch von zu sehen, ne, finde ich. Aber Sünde ist sozusagen das traurige, tragische Vorbeileben am Leben. Das traurig, tragische, getrennt von Gott leben und nicht herausfinden, was der Sinn des Lebens ist. Am Leben verzweifeln, vorbeileben. Also Sünde, das hebräische Wort oder das griechische, kann man damit kann man übersetzen mit Ziel verfehlen. Das Ziel des Lebens knapp, aber verfehlen. Und unsere Sehnsüchte, ja, nach Schönheit, nach Spiritualität, nach Gemeinschaft, nach Gerechtigkeit, ich finde, sie flüstern uns dauernd zu, es gibt dieses Ziel. Man kann auch sagen, ja, das ist alles Illusion. Aber man könnte es auch hören, vielleicht gibt es dieses Ziel. Und die schmerzhafte Erfahrung, dass die Sehnsüchte nie zur Ruhe kommen, die lassen uns ahnen, wir leben an diesem Ziel vorbei irgendwie. Funktioniert nicht. Dann sterben wir irgendwann und haben nicht begriffen, wofür wir eigentlich hier waren. Aber wenn ein Mensch erkennt, weil Gott sich ihm gnädig, unverdient zuwendet, dass Gott ihn liebt, dass Gott in Jesus eine Verbindung zu ihm sucht und damit der Himmel in sein Leben kommt und damit dann Leben gelingt, dann trifft ein Leben das Ziel. Dann ist Beziehung möglich. Dann kann man tatsächlich Menschen sagen, dass erleben, wie Beziehung wieder heil wird. Dann kann man Schönheit einordnen, auch zerbrochene Schönheit, und darin Gott erkennen. Dann kann man wieder Hoffnung bekommen, dass Gerechtigkeit doch gelebt werden kann. Und Hoffnung haben auf eine Zeit, in der Gott die Gerechtigkeit, er nennt das sein Reich, wieder aufrichten wird. Und dann kann man Spiritualität leben, die nicht irgendwie Hokuspokus ist, sondern tatsächlich mit einem realen Gott zu tun hat. Das ist reine Gnade, wenn man das erleben kann. Aber das ist das Größte, was man als Mensch erleben kann. Und darum ist dann Gnade eigentlich das, wo ein Christ sagen würde, das umfängt mich eigentlich total. Wenn ich das Leben so sehe, ist eigentlich alles, was ich in meinem Leben erlebe, Gnade. Wenn ich einen Autounfall überlebe, dann ist das reine Gnade. Jede Sekunde meines Lebens, die ich habe, ist reine Gnade. Jeder gelingende Augenblick ist Gnade, Geschenk. Okay, ich habe das heute sehr, sehr weit ausgeholt und ausgeführt, warum und wie Gottes Gnade konkret unser Leben verändert. Da geht es dann stärker nächstes Mal drum. Vielleicht kommt nächstes Mal auch ein bisschen mehr das, was manche von euch erwartet haben, als sie das Thema gelesen haben. Nächstes Mal ist das Thema Freiheit. Ja, eigentlich bin ich jetzt einfach fertig. Ihr seid dran.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.